Deutschlandfunk Nova war Update mit Sonja Meschkat.
So, jetzt ist es raus. Er ist erleichtert und er muss nicht mehr lügen. Jake Daniels ist Profifußballer in der zweiten Liga in England und Jake ist schwul. Er hat das erzählt in einem Interview.
I felt like I do need to hide it and wait until I've retired to maybe come out, but I just knew that that's just such a long time of just lying and not being able to have what I want.
Jake ist der einzige aktive Profifußballer in Europa, der sich geoutet hat, mit gerade mal 17 Jahren. Das erfordert auch im Jahr 2022 immer noch Mut, weil der gesellschaftliche Druck eben nach wie vor hoch ist und auch der Druck von den Fans. Wird dieses Coming-out für mehr Akzeptanz sorgen im Profifußball, für andere schwule oder queere Menschen? Um die Frage kümmern wir uns im frischen Podcast vom Update heute am 17. Mai. Und wir klären, warum man für einen Supergewinn nur einen Komposthaufen braucht.
In jedem Komposthaufen kann der Sechser im Lotto enthalten sein. Und wir hatten das Glück, auf einem speziellen Komposthaufen hier auch wirklich was zu finden.
Christian Sonnendecker ist das von der Uni Leipzig. Der hat mit anderen Forschenden etwas entdeckt, das ist richtig spannend. Ein Enzym nämlich, das Plastik ratzfatz zersetzt. Und zwar genau das Plastik, was wir alle kaufen und dann eben wegschmeißen. Plastikflaschen zum Beispiel oder Folien. Was dieser Komposthaufen damit zu tun hat und warum das ein großer Schritt ist, auch darüber sprechen wir. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Er will, dass die Leute sein wahres Ich kennen. Er will nicht mehr lügen, denn bisher war alles ein Kampf.
I want people to know the real me. And lying all the time, this isn't what I've wanted to do and it has been a struggle. But now I just do feel like I'm ready to be myself, be free and just be confident with it all.
Aber jetzt fühlt er sich bereit, er selbst zu sein und er ist zuversichtlich, sagt Jake Daniels. Der ist 17, spielt beim FC Blackpool, englischer Zweitligist, und Jake hat sich geoutet. Heute am Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie. Er ist schwul, das hat er in einem Interview mit Sky Sport erzählt. Wie wichtig ist dieses Outing für den Profifußball und wo steht der Fußball beim Punkt Akzeptanz? Darüber habe ich gesprochen mit Benjamin Nessler. Der ist ehemaliger Mr. Gay Germany, engagiert sich gegen Homophobie und Queerfeindlichkeit und hat die Petition Liebe kennt keine Pause gestartet gegen Homophobie bei der WM in Katar. Benjamin, Jake Daniels ist der zweite englische Profifußballer, der sich geoutet hat, insgesamt aber eben der einzige aktive Profifußballer in Europa, der das gemacht hat. Er sagt selbst in diesem Interview, wenn er damit ein Vorbild werden könnte, dann wäre das genial. Was ist deine Einschätzung? Könnte es nach heute einfacher werden, sich zu outen?
Ich glaube, und da muss man den Hut absolut vor ihm ziehen, dass Jake Daniels hier eine absolute Vorbildfunktion hat. Er hat sich, und das vor allem mit den erst 17 Jahren, die er hat, getraut, was viele, viele andere sich nicht getraut haben. Und zwar ganz zu Beginn seiner Profikarriere, sich zu outen, sich der Öffentlichkeit praktisch anzuvertrauen. Und das gerade in diesem heterosexuellen dominierten Bereich des Fußballs, ist es natürlich eine absolute Vorbildfunktion. Ich glaube, dass er den Wunsch, den er geäußert hat, dass es dadurch einfacher wird, auf jeden Fall einen großen Schritt näher gebracht hat.
Also du meinst, er könnte durchaus einen Unterschied machen?
Ich bin der Überzeugung, dass es einen Unterschied macht, wenn sich ein Profispieler während der Karriere outet und dann eben, wenn man das eben nach ein, zwei Jahren dann mal verfolgt und sieht, dass es alles positiv verläuft, dass es absolut ein Vorbild ist und es einfacher macht.
Was würdest du denn sagen, was ein Outing heute nach wie vor eben auch schwierig macht?
Ich glaube, der Druck der Öffentlichkeit macht es trotzdem noch weiterhin schwierig, aber auch der Druck der Fans. Man muss ja bedenken, die laufen in Stadien ein, wo dann 30, 40, 50.000 Menschen gegen einen sind. Und wir wissen ja alle, in der Hitze des Gefechts fallen dann halt vielleicht auch mal Sprüche, wo der eine oder andere vielleicht nicht so positiv mit umgehen kann. Und diesen Druck muss man eben standhalten. Und das hat er jetzt gemacht, wo er gesagt hat, ich möchte nicht mehr lügen, ich möchte die Wahrheit sagen, ich möchte so sein, wie ich bin und wer ich bin. Und da hat er gesagt, dieser Druck, dieser innere Druck ist größer als der Druck, der von außen kommt. Und dem gebührt einfach ein Riesenrespekt. Hm.
Trotzdem kann der Druck der Fans natürlich nach wie vor groß sein. Ich habe das eben nochmal nachgelesen. In Australien, in der A-League, da hat sich im vergangenen Jahr auch ein Spieler geoutet. Josh Cavallo war das. Und er ist aber eben danach weiter homophob diskriminiert worden. Bedeutet also nicht, dass nachdem man eben gesagt hat, hey Leute, ich bin schwul, kommt klar damit, dass ich danach zwangsläufig sofort etwas verbessern muss?
Nein, das wird auch definitiv nicht der Fall sein. Und da ist es aus meiner Sicht einfach elementar wichtig, dass dann die ganzen Mitspieler und der ganze Betreuerstamm der Verein einfach hinterm Spieler steht und sagt, hier, wenn das passiert, dann gehen wir einfach geschlossen vom Feld. Dass man eben hingeht und dann auch der Verband eben sagt, wenn solche Äußerungen fallen, dann hat der Schiri praktisch das Spiel zu unterbrechen und darauf aufmerksam zu machen.
Aber ist das denn zum Beispiel ein Punkt, wo du sagst, so, das hat sich vielleicht auch schon gebessert? Also passiert sowas denn tatsächlich?
Es hat sich auch schon gebessert. Also es gibt auch Beispiele, wo eben der Verein gesagt hat, unser Spieler wurde hier homophob beleidigt. Und dann werden wir das Spiel entsprechend nicht fortsetzen, wenn der Schiedsrichter hier nicht durchgreift. Ob es war in der spanischen Liga oder in der italienischen Liga in dem Pokalspiel, wo es eben darum ging, wie stehen wir als Mannschaft zu diesem Thema? Und da hat einfach der Verein gesagt, auch wenn es ein Halbfinale ist und wir gerade führen, wir gehen geschlossen vom Feld, wenn der Schiedsrichter nicht macht, dann ist uns die Menschenwürde mehr wert als das Pokalspiel. Und das fand ich einfach ein überragendes Zeichen. Das muss einfach auch in Zukunft genauso gehandhabt werden, damit man merkt, Homophobie und Rassismus haben einfach auf den Fußballplätzen nichts zu suchen.
Du hast am Anfang ja gesagt, dass du schon glaubst, dass der Jack Daniels jetzt einen Unterschied machen kann, indem er sich geoutet hat. Was glaubst du denn dann, wie lange wird es dauern, bis sich der erste aktive deutsche Profi outet?
Das ist eine gute Frage. Wir hatten ja auch, nachdem Thomas Hitzlsperger sich 2014 geoutet hat, immer wieder darüber gesprochen, wird jetzt was verändern, wann kommt der Nächste? Und es hat sich bis heute nach 8 Jahren immer noch nichts getan. Mhm. Deswegen ist es sehr, sehr schwierig, das einzuschätzen, weil es immer eine sehr persönliche Entscheidung ist. Man kann nicht hingehen und sagen, jetzt hat sich ja einer geoutet, jetzt müssen die anderen auch nachziehen. Ja. Sondern es ist eine persönliche Sache jedes Einzelnen, die dann eben für sich entscheiden müssen, möchte ich mich in der Öffentlichkeit outen oder möchte ich mich nicht in der Öffentlichkeit outen? Ich würde es mir wünschen, dass es für viele eine Motivation ist oder ein Anstoß ist, zu sagen, der Jack Daniels hat es mit 17 Jahren geschafft, also schaffe ich es auch. Aber wir können natürlich niemanden dazu zwingen, dass er das eben genauso sieht.
Wo steht der Fußball beim Thema Akzeptanz von schwulen oder queeren Profifußballern? Einschätzung dazu von Benjamin Nessler. Wir haben vor der Sendung zusammen gesprochen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Spätestens seit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine Ende Februar ist sie extrem umstritten. Die Stiftung Klima- und Umweltschutz Mecklenburg-Vorpommern. Heute dann die Ankündigung der Vorstand der Stiftung um den Ex-Ministerpräsidenten von Mecklenburg-Vorpommern, Erwin Sellering, soll zurücktreten. Warum? Dazu erfahrt ihr jetzt mehr von unserer Kollegin aus den Nachrichten, von Julia Polke. Julia, warum? Was ist jetzt der Grund für diese Ankündigung?
Ja, weil das den Weg für die Auflösung der Stiftung ebnen soll. Das ist nämlich juristisch wohl gar nicht so einfach. Ein von der Landesregierung beauftragtes Gutachten hatte zwar ergeben, dass die Auflösung der Stiftung durch den Vorstand selbst und auch durch die Stiftungsaufsicht, nämlich das Justizministerium, rechtens sei. Der Vorstand der Stiftung hatte aber ebenfalls ein Rechtsgutachten erstellen lassen. Und laut diesem Gutachten sei eine Auflösung der Stiftung nicht so ohne weiteres möglich. Und nun haben das Vorstandsmitglied Erwin Sellering und die Ministerpräsidentin Manuela Schwesig aber bekannt gegeben, dass sie eine Lösung gefunden haben.
Und wie sieht diese Lösung aus?
Wenn der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb abgewickelt ist, wird der Vorstand der Stiftung zurücktreten. Das soll bis September passieren. Danach soll ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer sich die Abwicklung angucken und dann muss es einen Auflösungsvorstand geben, damit die Stiftung ordentlich aufgelöst werden könne.
Warum soll die Stiftung denn jetzt überhaupt aufgelöst werden?
Der Landtag Mecklenburg-Vorpommerns ist zu dem Schluss gekommen, dass die Stiftung spätestens eben vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges nicht mehr tragbar ist. Sie war Anfang 2021 ins Leben gerufen worden, um neben Klimaschutzprojekten den Bau der Gaspipeline Nord Stream 2 zu fördern, die ja seit Herbst letzten Jahres fertiggestellt worden ist, aber jetzt durch den Angriff Russlands auf die Ukraine im Februar dann auf Eis gelegt wurde. Da bereits bei der Gründung der Stiftung im Januar letzten Jahres klar war, dass der Bau der Gaspipeline zu Lasten der Ukraine gehen würde, stand sie von Anfang an eigentlich in der Kritik.
Und da ist ja auch letztens rausgekommen, dass die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, Dokumente zurückgehalten hat, ne?
Ja, genau. Es wurden Dokumente öffentlich, die belegen sollen, dass Vertreter von Nord Stream direkten Einfluss auf die Satzung der Klimastiftung genommen haben sollen. Und die Ministerpräsidentin hatte daraufhin zugegeben, dass es Gespräche mit der Nord Stream 2 AG gegeben hatte. Diese hatte sie im Nachhinein dann als Fehler bezeichnet. Der CDU-Politiker Norbert Röttgen hatte Schwesig zum Rücktritt aufgefordert, was sie jedoch dann abgelehnt hat.
Also könnte es auch eine Art Image-Kampagne, also zum Aufpolieren des Images der Ministerpräsidentin sein?
Ja, das könnte mit eine Rolle spielen, warum sie heute auch so offen über die Auflösung der Stiftung kommuniziert hat und warum nicht nur sie, sondern auch das Vorstandsmitglied der Stiftung, Erwin Sellering, betonen, dass die Klimaschutzprojekte, die die Stiftung ins Leben gerufen hat, natürlich über das Land Mecklenburg-Vorpommern weitergeführt werden sollen. Und dafür sollen 5 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden.
Die umstrittene Klimastiftung des Landes Mecklenburg-Vorpommern soll aufgelöst werden. Die Landesregierung war sich lange nicht mit dem Vorstand über die rechtliche Situation einig. Jetzt ist aber offenbar eine Lösung gefunden worden. Infos dazu bei uns in Deutschlandfunk Nova von Julia Polke.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das wär's doch eigentlich. Eine große Maschine und da kommt unser Plastikmüll rein. Also diese kleinen Schalen zum Beispiel aus dem Supermarkt, in denen das Obst drin ist, oder Plastikflaschen oder Folien. Das alles rein in die große Maschine, anschalten und hinten kommt neuer Kunststoff raus. Ja, das wäre super, wenn es so einfach wäre, ne? Ist es aber nicht. Wobei, ein Team der Uni Leipzig ist dem Ganzen jetzt wirklich einen Schritt näher gekommen, denn die Forschenden haben einen Stoff entdeckt, der Kunststoff auflösen kann, und zwar besser als alle anderen Stoffe, die man bisher kennt. Darüber müssen wir natürlich sprechen in Deutschlandfunk Nova, und das habe ich gemacht mit Christian Sonnendecker, der hat nämlich mit daran geforscht. Christian, was genau habt ihr da entdeckt?
Ja, hallo Sonja. Wir haben ein Enzym, also das ist ein Protein, was von einem Bakterium stammt, aus einem Komposthaufen isoliert. Wir wussten schon ganz genau, dass diese Enzyme in solchen Komposthaufen zu finden sind. Also die Enzyme sind an sich nicht unbekannt. Mhm. Aber wir haben nach neuen Versionen gesucht, die besonders potent sind, was den Plastikabbau angeht.
Okay, potent heißt, die können das besonders gut oder die reagieren eben besonders stark. Verstehe ich das richtig?
Genau, also dieses Enzym hat eine sehr hohe Reaktionsgeschwindigkeit. Also das PET kann in sehr kurzer Zeit abgebaut werden, und zwar vollständig abgebaut werden.
Das finde ich übrigens super cool mit dem Komposthaufen. Der steht dann einfach da hinten bei euch irgendwo in dem Innenhof, und immer wenn ihr denkt, ach, da gucken wir mal rein, was da noch Schönes drin ist, dann holt ihr euch eine Kelle und forscht dann daran rum, oder wie ist das?
Ja, so ungefähr. Also okay. Wir haben schon alle Komposthaufen gefühlt in der Umgebung abgegrast. Da haben wir schon einige untersucht, und natürlich in jedem Komposthaufen kann der Sechser im Lotto enthalten sein, und wir hatten das Glück, auf einem speziellen Komposthaufen hier auch wirklich was zu finden, was uns in der Forschung wirklich weiterhelfen kann, das Problem des nachhaltigen biologischen PET-Recyclings hier auch zu optimieren.
Also dieses Enzym steht besonders auf PET. Wo ist das denn überall drin? Also das sind so diese Klassiker wirklich, Plastikflaschen und so weiter.
Genau, vor allem im Lebensmittelbereich, bei Verpackungen. Und bei Textilien finden wir da ganz oft dieses PET. Ist auch eines der 5 meistverwendeten Plastikarten weltweit. Dieser Big Five, sagt man da. Ne?
Dieses Enzym, sagt man, das setzt ihr dann quasi auf diese Art von Plastik an. Und was macht das Enzym dann genau? Das zersetzt das. Was heißt das denn genau? Da entsteht dann ein neuer Kunststoff. Wird das flüssig oder was passiert da?
Bevor man das PET hergestellt hat, hatte man 2 Ausgangsstoffe. Und diese Ausgangsstoffe erhalten wir wieder. Und somit können wir daraus neues Plastik erzeugen und in einen theoretisch endlosen Kreislauf wandern lassen.
Und das ist doch, also wenn ich das jetzt richtig verstehe, das ist doch eigentlich echt ein großer Schritt, oder nicht?
Ja, wir sind da auch, wie gesagt, nicht die allerersten, die an sowas arbeiten. Also hier gibt es auch einen riesigen Forschungszweig, der daran arbeitet. Und wir haben halt jetzt das Enzym, was momentan wirklich das schnellste ist, womit das am besten geht, und können jetzt erstmalig wirklich innerhalb von Stunden so eine komplette Verpackung, wie man sie aus dem Supermarkt bekommt, komplett in seine Grundbausteine auflösen. Und wir konnten auch zeigen, dass es ganz einfach ist, daraus wieder neues Plastik herzustellen.
Ja, okay, das heißt, wenn ihr irgendwie 10 Plastikflaschen nehmt und setzt das Enzym drauf an, also mehrere davon natürlich, dann macht dieses Enzym diese Flaschen in, weiß ich nicht, 3 oder 4 Stunden platt oder wie?
Ja, also momentan sind wir so bei unter 24 Stunden für eine typische Verpackung. Wir arbeiten aber natürlich auch daran, das noch besser zu machen, und Wir können erwarten, dass wir so auf ungefähr 15 Stunden, 14 Stunden kommen werden. Viel schneller wird das bei dieser Schichtdicke der typischen Verpackung wohl nicht werden.
Was ist denn jetzt dann mit dem Enzym und eurer Entdeckung? Also was macht ihr denn jetzt damit? Wäre doch super sinnvoll, das irgendwie in der Industrie einzusetzen. Wie geht das denn jetzt weiter?
Wir wollen jetzt in den nächsten 1 bis 2 Jahren auf ungefähr 100 Liter Reaktoren kommen, um dann hier wirklich auch berechnen zu können, lohnt sich das schon? Können wir damit ein günstiges PET herstellen, günstiger als es aus dem Erdöl herzustellen ist? Und ab dem Moment haben wir eigentlich gewonnen, wenn wir einen Prozess haben, der günstiger ist, als es aus Erdöl herzustellen. Weil dann ist natürlich die Motivation hoch, das einzusammeln und nicht ins Meer zu schmeißen zum Beispiel. Ja.
Wie war das denn eigentlich, Christian, als ihr das wirklich zum ersten Mal gesehen habt, was dieses Enzym alles kann? Vor allen Dingen, wie schnell es das auch kann? Sitzt man dann davor, ich weiß nicht, wo ihr es beobachtet, in der größeren Laboreinrichtung oder in der Petrischale, wo auch immer, und denkt einfach so, geiler Scheiß, was da gerade passiert. Na, ich versuche es mir einfach vorzustellen. Ist das emotional oder betrachtet man das wissenschaftlich und denkt so, ach schön?
Naja, wir sind ja auch nur Menschen und also da fällt einem schon die Kinnlade runter. Also wir machen dann so einen 24-Stunden-Abbau von einem PET und schauen dann nach einem Tag, wie viel von dem Gewicht ist noch da. Also wir messen dann den Gewichtsverlust und normal sind wir dann immer so 10-20% hat das dann über einen Tag abgebaut. Und als wir dann am nächsten Tag im Labor ankamen, war der Film, das PET komplett weg. Und da hat mir erst gedacht, da hat uns jemand veräppelt, dass da einer nachts das Zeug rausgenommen hat und uns einen Streich gespielt hat. Aber nee, es hat sich dann schnell festgestellt, dass das Enzym einfach so schnell ist, dass es das komplette PET in der Zeit schon abgebaut hat.
Christian, dann danke ich dir sehr fürs Erklären und drücke die Daumen, dass ihr da mit euren Forschungsergebnissen und dem, was ihr da entdeckt habt, noch relativ weit kommt. Danke sehr.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das war die letzte Bastion, der letzte Rückzugsort in der Hafenstadt Mariupol im Osten der Ukraine. Es geht um das Azow-Stahlwerk. Das ukrainische Militär hat diesen Rückzugsort aufgegeben, so heißt es von russischer Seite. Die Ukraine spricht von Evakuierung. Das betrifft mehr als 260 ukrainische Soldaten, darunter auch Schwerverletzte. Über die aktuellen Ereignisse sprechen wir mit unserer Osteuropa-Expertin Sabine Adler. Sabine, dieses Stahlwerk hat in den letzten Wochen den Soldaten Schutz geboten, auch der Zivilbevölkerung. Es ist lange belagert worden von russischen Truppen. Warum haben die ukrainischen Soldaten das Werk jetzt verlassen?
Das hatte vor allem damit zu tun, dass der ukrainische Generalstab gestern die Kommandeure angewiesen hat, das Leben der Soldaten zu schonen. Auch Wladimir Selenskyj, der hat gesagt, also der ukrainische Präsident, dass die Ukraine lebendige ukrainische Helden brauche. Und in Klammern, das hat er nicht gesagt, aber eben keine Toten. Und deshalb war jetzt der Plan so, dass sich die Ukraine um einen Austausch der Soldaten, die klar gefangen genommen werden würden, bemühen wird. Und das war sozusagen ein Kurswechsel. Man hat damit diese Belagerung seit Anfang März beendet. Und man muss auch sagen, es gab ja dann eigentlich keine Zivilisten mehr, die die Soldaten noch hätten beschützen können, sondern es ging da dann tatsächlich nur noch um die Besetzung des Stahlwerks. Und das ist auch weiterhin noch nicht vollständig von den ukrainischen Soldaten geräumt.
Was passiert denn jetzt mit diesen Soldaten? Also es sollen ja auch über 50 Schwerverletzte dabei sein. Du hast gerade schon gesprochen von Gefangenenaustausch. Was weiß man bisher darüber?
Also es ist so, dass diese über 260 Soldaten auf das Gebiet der sogenannten Donetsker Volksrepublik, also auf russisch besetztes Territorium, gebracht worden sind. Und über 50 sind in ein Krankenhaus gekommen bei Novoasow. Die anderen 211 Soldaten, die sind nach Alenivka gebracht. Und das ist etwas, was einem wirklich Sorge machen muss. Denn Alenivka ist auch der Ort, von dem man weiß, dass es da ein Filtrationslager gibt. Das heißt also, dass dort Ukrainer und Ukrainerinnen festgehalten werden, die russische Seite als potenzielle Feinde oder Gegner betrachtet. Also dort gibt es ein solches Lager. Ob es da auch ein Krankenhaus gibt, kann ich nicht sagen, weiß ich im Moment nicht. Aber da deutet sich an, dass die Soldaten eben tatsächlich erstmal festgehalten werden. Und es gibt eine Entwicklung, gerade in den letzten Stunden gibt es Meldungen aus Moskau, die wirklich beunruhigend sein müssen für die ukrainische Seite. Das fing damit an, dass Russland seine Zusage zurückgenommen hat, beziehungsweise nicht bestätigt hat, dass die gefangen genommenen Soldaten ausgetauscht werden sollen.
Bedeutet also, so wie du es gerade geschildert hast, wenn ich dich richtig verstehe, dieser Gefangenenaustausch ist gar nicht mal so realistisch.
Der ist nicht realistisch, der hat sich jetzt in den letzten Stunden wirklich dramatisch verschlechtert. Das sah nämlich anfangs doch ganz gut aus, dass man gesagt hat, also erstmal zunächst Kriegsgefangenschaft. Also die ukrainische Seite wollte es natürlich nicht so nennen, dass sie sich ergeben hätte, dass sich die Soldaten, die Azov-Soldaten ergeben hätten. Aber de facto, sie spricht eben von Evakuierung, aber de facto sind sie ja festgenommen worden von der russischen Seite. Und das geschah in Kiew immer noch mit der Hoffnung, dass es eine Freilassung vielleicht gibt über einen Gefangenenaustausch. Und nach dieser Entwicklung ist diese Aussicht, dass es zu diesem Gefangenenaustausch kommt, praktisch ganz, ganz schlecht bestellt.
Sabine, danke dir für den Überblick und für die aktuellen Infos.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Gut, dass die Bahn wirklich hundertprozentig pünktlich kommt und wieder abfährt. Damit rechnet wahrscheinlich sowieso niemand. Aber wenn einfach reihenweise Züge ausfallen, dann ist das natürlich nochmal eine andere Nummer, ne? Am Wochenende waren viele Leute in und um Hamburg betroffen, die mit der Bahn unterwegs waren. Denn wegen eines Kabelbrands sind ganz, ganz viele ICEs und andere Züge ausgefallen oder waren eben stark verspätet. Und dann ist es natürlich auch gut zu wissen, welche Rechte man in diesem Fall hat. Also zum Beispiel, wann es Geld zurückgibt. Oder wann ihr einen anderen Zug nehmen könnt. Johannes Döbbelt aus dem Nova-Team hat das nochmal für euch recherchiert. Johannes, sagen wir mal, mein Zug hat richtig ordentlich Verspätung. Was kann ich denn dann am besten natürlich ohne zusätzliche Kosten machen? Kann ich einfach einen anderen Zug nehmen?
Also wenn du dein Ticket über den Sparpreis oder über diesen Supersparpreis buchst, dann hast du ja grundsätzlich erstmal Zugbindung, ne? Also das heißt, du kannst da nicht so einfach ausweichen. Aber diese Zugbindung, die fällt weg ab einer Verspätung von 20 Minuten. Das heißt, wenn dein Zug am Zielort voraussichtlich 20 Minuten oder mehr verspätet sein wird, dann kannst du auch eine andere, teurere Verbindung nehmen.
Ich kenne alle Tricks, Johannes, deswegen frage ich nochmal nach. Was heißt genau am Zielort?
Ja, das ist echt ganz wichtig. Das ist nochmal so ein Pro-Tipp, den, glaube ich, jetzt nicht jeder kennt. Das ist nämlich vor allem dann entscheidend, wenn du umsteigen musst zwischendurch. Also es kommt dann nämlich jetzt nicht so sehr auf die Verspätung des einzelnen Zuges an, sondern darauf, ob du eben an deinem Zielbahnhof mindestens 20 Minuten zu spät ankommst. Ich habe darüber mit Karl-Peter Naumann gesprochen vom Fahrgastverband Pro Bahn und der hat mir das so erklärt.
Es kann also durchaus sein, dass ein Zug 10 Minuten verspätet ist, sie den Anschluss deswegen aber nicht bekommen und deswegen eine Stunde zu spät am Zielort sind, dann tritt der Fahrgastrechtefall bereits ein.
Also in diesem Fall führen dann eben schon die 10 Minuten Verspätung dazu, dass du deinen Anschluss nicht bekommst, okay, viel später ans Ziel kommst und schon darfst du dich dann zum Beispiel in den nächsten IC oder ICE setzen, obwohl du eben, ja, sagen wir zum Beispiel nur ein Regionalticket hast.
Ja, das ist wirklich gut zu wissen. Brauche ich denn dann dafür ein neues Ticket oder nicht?
Ja, doch, das brauchst du, das ist auch wichtig. Also wenn du jetzt zum Beispiel nur ein Ticket für ein RE hast, dann aber wegen Verspätung diesen IC nutzen darfst, dann musst du dir eben offiziell erstmal dieses IC-Ticket kaufen, zum Beispiel über die App. Direkt beim Schaffner ging das ja früher auch mal, geht aber inzwischen nicht mehr.
Genau.
Aber du kaufst dir das Ticket und kannst dir eben später das Geld von der Bahn zurückholen.
RE ist Regionalexpress, ne? So heißt das.
Ja, oder? Genau.
Ja, genau. Ja. Okay. Gut, ja, ich versuche jetzt schon mal mitzuschreiben. Gibt es denn nicht auch irgendeine Möglichkeit, wie ich ganz einfach nur mein Geld zurückbekommen kann?
Das geht auch und zwar ab einer Stunde Verspätung. Dann kannst du nämlich auch sagen, ich gebe mein Ticket komplett zurück und fahre gar nicht mehr. Also ich lasse mir den Preis erstatten. Also wenn du jetzt zum Beispiel schon vor der Fahrt irgendwie siehst in der App zum Beispiel, mit dieser hohen Verspätung kann ich meinen Termin am Zielort sowieso knicken, das klappt nicht mehr. Dann kannst du eben sagen, ich verzichte einfach auf die Fahrt und dann bekommst du das Geld komplett zurück.
Und was ist, wenn ich schon unterwegs bin? Also ich sitze im ICE, häufe richtig viel Verspätung an und will später aber zumindest einen Teil des Ticketpreises wieder zurückhaben. Wann geht das?
Ja, das geht auch. Dann brauchst du aber tatsächlich schon echt so eine ordentliche Verspätung. Also und zwar ab einer Stunde geht das los, dann bekommst du 25% des Fahrpreises zurück und ab einer Verspätung von 2 Stunden gibt es dann 50%, also die Hälfte des Ticketpreises erstattet.
Sonst noch was ich beachten muss?
Tatsächlich, ja, es ist auch wichtig, wenn du umsteigen musst, ne, dann am besten immer nur ein Ticket für die komplette Fahrt kaufen und nicht zwei oder drei einzelne Tickets. Denn wenn du es anders machst, also wenn du jetzt zum Beispiel mit einem ICE, sagen wir, nach Berlin fährst und dann erst vor Ort dir noch so ein Regionalzugticket kaufst, um weiterzufahren, zum Beispiel nach Frankfurt an der Oder, dann gelten diese Entschädigungsregeln, von denen wir gerade gesprochen haben, die gelten dann eben nicht für die gesamte Strecke, sondern immer nur für das jeweilige Ticket, das gerade von dieser Verspätung betroffen ist. Deswegen ist es immer besser, das Ticket gleich für die ganze Strecke zu kaufen. Das hat auch ProBahn mir so empfohlen.
Und wie hole ich mir das Geld dann zurück?
Ja, da gibt es verschiedene Wege. Also kannst du ganz oldschool machen über so ein DB-Reisezentrum im Bahnhof oder auch per Post. Am einfachsten ist es aber eigentlich, wenn du das online machst. Also es geht dann, wenn du dein Ticket über die Bahn-App oder über die Bahn-Webseite gekauft hast. Und dann kannst du dir eben diese 25% oder 50% des Ticketpreises online erstatten lassen.
Verspätungen und Ausfälle bei der Bahn. Wann ihr welche Rechte habt und wie ihr Geld zurückbekommt, das hat euch Johannes Döbbelt erklärt aus unserem Nova-Team. Danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die NATO ist ein Bündnis der offenen Türen. So hat es Außenministerin Annalena Baerbock formuliert in Richtung Finnland und Schweden. Es geht darum, dass beide Länder schnell in die NATO eintreten können. Und dass das passieren wird, diese Norderweiterung der NATO, das hat als sicher gegolten bisher. Jetzt grätscht jemand dazwischen, Recep Tayyip Erdogan, der türkische Präsident. Das Votum für diesen Beitritt, das müsste einstimmig sein. Erdogan ist jetzt doch dagegen. Warum? Nachgefragt bei unserer Korrespondentin für die Türkei, Karin Sens. Karin, was wirft Erdogan Schweden und Finnland vor?
Naja, er fährt da ziemlich heftige verbale Geschütze auf, hat gestern erst nochmal von Brutstätten für terroristische Organisationen gesprochen. Letzten Freitag hat er schon Schweden und Finnland als Gästehaus für Terrorgruppen genannt. Er meint damit zum einen die kurdische PKK, die in der Türkei, aber auch in Deutschland beispielsweise und in der EU als Terrororganisation verboten ist. Er meint aber auch die Gülen-Bewegung, das ist die Bewegung des islamischen Predigers Fethullah Gülen, und den wiederum macht die Türkei für den Putschversuch 2016. verantwortlich. Angeblich, das berichten türkische Staatsmedien, gibt es über 30 Auslieferungsgesuche nur in diese beiden Länder von der Türkei, denn die möchte eben diesen aus ihrer Sicht Terroristen im eigenen Land den Prozess machen. Aber diese Auslieferungsanträge sind angeblich laut der Medienberichte nicht beantwortet bis jetzt, und das will er durchsetzen.
Was ist denn dran an diesen Vorwürfen?
Also Finnland und auch Schweden haben das vehement zurückgewiesen, dass sie da irgendetwas im eigenen Land tolerieren würden. Es gab sogar eine Antwort, dass man gesagt hat, Erdogan könne das gerne auch nochmal in Großbuchstaben haben, falls das so nicht verstehen wird.
Jetzt gibt es ja einige Politiker, den luxemburgischen Außenminister zum Beispiel, Jean Asselborn, der vermutet, dass Erdogan sich gar nicht wirklich gegen diesen Beitritt stellen will, sondern er will nur den Preis möglichst hoch treiben, das heißt sich besonders viele Vorteile verschaffen. Was ist dran an dieser Perspektive?
Ja, in den Preis mit rein packt Erdogan dann sicherlich nach Asselborns Darstellung auch Waffenlieferungen. Es ist ja so, dass die schon seit Jahren stocken, dass sich der Westen unheimlich schwer tut, seinem NATO-Partner Türkei Waffen zu liefern. Und Erdogan sagt, jetzt guck doch mal unsere Grenzen an. Wir haben Syrien auf der einen Seite, wir haben aber eben auch beispielsweise Russland und die Ukraine, wo gerade Krieg ist. Wir brauchen diese Waffen, und das hat er in der letzten Zeit nicht geschafft, sich da wirklich durchzusetzen. Deswegen hat er beispielsweise von Russland schon vor dem Krieg ein Raketenabwehrsystem gekauft, fand die NATO überhaupt nicht gut. Und er hat eben auch selber seine Rüstungsindustrie vorangetrieben, hat eine Drohne entwickelt, Bayraktar, die hat er auch vor dem Krieg schon an die Ukraine verkauft. Und da soll sie, sagen Experten, gerade ziemlich effektiv zum Einsatz kommen. Und trotzdem will Erdogan vom Westen Waffen haben und sieht offensichtlich jetzt seine Chance, das auch durchzusetzen, gerade beispielsweise von den USA.
Also so wie du das schilderst, geht es eben auch darum, sich einfach Vorteile zu verschaffen, jetzt aus Sicht der Türkei. Was ist denn deine Einschätzung? Wird die Türkei mit dieser Taktik sich durchsetzen?
Na, es ist schon sehr spannend, dass Erdogan tatsächlich immer, wenn er in der Klemme sitzt oder gefühlt in der Klemme sitzt, sich rausarbeitet und so eine Situation oft auch nochmal für seinen Vorteil nutzt. Also wenn wir sehen, Anfang des Krieges haben viele gesagt, oh oh, die Türkei, wie kommt sie aus der Nummer wieder raus? Die versteht sich mit der Ukraine und mit Russland gut. Auf welche Seite wird sie sich denn stellen eigentlich? Müsste sie als NATO-Mitglied sich auf die Seite der Ukraine stellen? Hat er aber nicht. Er hat sich auf einen Extrastuhl gesetzt, nämlich auf den des Vermittlers. Und das hat ihm zwar jetzt nicht unbedingt eingebracht, dass er den Krieg beendet hat, aber er hat es geschafft, dass er ein Gewicht international geworden ist. Das haben wir gesehen. Ganz viele Staats- und Regierungschefs waren in den letzten Wochen hier in der Türkei und keiner hat von Erdogan beispielsweise verlangt, dass er die Sanktionen des Westens gegen Russland mitträgt. Da war man also ziemlich leise, was das angeht. Und von dem her kann ich mir durchaus vorstellen, dass er zumindest einen Teil seiner Forderungen, wir kennen einen Basar, man verlangt viel, die anderen bieten wenig und man trifft sich in der Mitte. Und so könnte ich mir vorstellen, könnte es auch in diesem Fall dann laufen.
Was die Türkei gegen einen NATO-Beitritt von Schweden und Finnland hat, Infos dazu von Karin Senz.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.